willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir sprechen heute über Paul Schraders neuen Film The Card Counter, der, man kann es kaum glauben, tatsächlich auch im Original, also erfreulicherweise auch im Original, diesen Titel bei uns hier behalten hat, The Card Counter, nicht etwa der Kartenzähler heißt. Also der Film kommt tatsächlich als Card Counter ins Kino. Erstaunlicherweise, ich konnte das gar nicht glauben, ich musste pausieren und also den Film pausieren und dann mal nachzählen. Dieser Film hat 20 Executive Producers, also 20 ausführende Produzenten, Scorsese als ersten ganz oben. Also da sieht man mal, wie schwierig es für Paul Schrader gewesen sein könnte, Finanziers zu finden für diesen Film. Ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gesehen. 20 an der Stück. Danach kommen nochmal die normalen Produzenten auch nochmal drauf. Ja. Zu dem Film selber, bevor ich an Arne übergebe, der großer Schrader-Experte ist. Es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, von der Figur des William Tell, der eigentlich Tillich heißt, diesem Film, mit vorherigen Figuren, die Schrader gerne inszeniert hat. Vor allen Dingen den des Überzeugungstäters, so wie wir Travis Bickle in Taxi Driver als Überzeugungstäter kennengelernt haben, lernen wir auch hier William Tell als einen kennen, der sich ein Ziel setzt, um es am Ende dann auch erfüllen zu können. Er erinnert mich auch so ein bisschen, wir waren ja beide sehr begeistert von First Reformed, das war der Schrader-Film, der vorher lief, mit Ethan Hawke als Priester, der sich auch eine Mission auferlegt. Er lernt ja eine Frau kennen, die sich ihm anvertraut, weil ihr Freund unbedingt will, dass sie eine Abtreibung vornehmen lässt, weil die Umwelt ja die Umweltprobleme ja so gravierend werden, dass es sich nicht mehr lohnen würde, Kinder in die Welt zu setzen. Und dieser Ernst Toller, der auch so einen Namen hat, wie jetzt hier dieser Willem Tell, alias William Tillich, so ein sehr deutsch klingender Name natürlich, wird dann auch zu seiner Überzeugungstäter. Das ist so ein Motiv, das sich irgendwie durchzieht, nur dass der Card Counter natürlich eine andere Mission hat.
Ja, das kann man sagen. Man könnte den Card Counter, den Kartenzähler auch, oder der Titel des Films könnte auch, wie fast immer bei Paul Schrader und zumal eigentlich schon seit Beginn seiner Karriere, man könnte es auch Schuld und Sühne nennen, man könnte es Vergebung und Buße nennen, ähnlich wie bei First Reformed. Schraders Filme sind immer religiöser, immer theologischer geworden. Und dieser Film ist nicht so schwer zu enträtseln. Er erinnert den Gottes einsamste Mann, den Taxi Driver, auch natürlich an den Light Sleeper, gespielt von Willem Dafoe in dem Film von 1992. Unter anderem rekurriert auch die Filmmusik mittelbar darauf, weil der Komponist Ivan Keane, der Sohn jenes Keane ist, der bei The Call, in der Band The Call war und der die Musik für den Light Sleeper gemacht hat. Jetzt hat der Sohn Ivan Keane die hier sehr auffälligen Songs gemacht. Keane ist bei Black Rebel Motorcycle Club. Also der ist schon, ja, der ist schon recht alte Paul Schrader.
Das ist ja gar keine Rockmusik. Ich hätte ja gedacht, dann wäre der Score eher so
gitarrenmäßig. Ja, ne, das ist
ja ein elektronischer.
Ja, man könnte fast sagen, so eine Art Dream Pop oder Elektro-Noir, aber mit Gesang. Und die langen Szenen dieses Films, die nicht nur im Spielcasino spielen, Spielhölle kann man nicht sagen, sondern es sind sehr klinische Räume. Dann später in Las Vegas bei der World Poker Series. Jetzt haben wir natürlich noch gar nicht eingeführt, worum es überhaupt geht.
Er blendet den Script nicht ein, das finde ich gut. Normalerweise hättest du immer so ein Mirage-Hotel erwartet, die Wasserfontänen. Er zeigt in Las Vegas, glaube ich, den Script nicht, sondern nur die Innenräume, weil er keinen Bock hat auf diese klassischen touristischen Impressionen.
Ja, genau. Das gibt es natürlich bei Schrader nicht. Man muss auch sagen, der Kameramann ist Alexander Deinen, der schon lange mit Schrader arbeitet. Es gibt auch in der Ästhetik Verweise auf American Gigolo, das Aseptische und die Kälte der Räume und der Inszenierung erinnert sehr an American Gigolo. Also Schrader ist hier sozusagen auf der Höhe seiner Kunst. Aber worum geht es eigentlich? Der Card Counter, gespielt von Oscar Isaac, sehr gut gespielt von Oscar Isaac, der hier auch anders auftritt als in seinem berühmtesten Film Inside Llewyn Davis. Heißt dann Inside Llewyn?
Ja. Ich musste mal, ich habe die Hätte jetzt fast verwechselt mit Desmond Llewyn, das ist ja der Q aus, weil wir so viel James Bond gesprochen haben.
In dem Bond-Film, The Crew. Naja, also den Film der Coen-Brüder, und seitdem hat er viele andere Rollen gespielt, aber hier ist er sehr geschniegelt, sehr streng, sehr dunkel. Man könnte sagen, vor einigen Jahren wäre es eine Rolle für George Clooney gewesen, der ähnlich düstere Figuren allerdings selten spielt. Ja,
wobei Schrader, Entschuldige, wobei Schrader gesagt hat, mir fallen leider die Namen nicht ein, du wirst es besser wissen, weil du in der Ära eher beheimatet bist filmisch. Schrader hat gesagt, er wollte mit Absicht einen Schauspieler nehmen, der diesen Latin, also diesen lateinamerikanischen Schauspielern, den amerikanischen Filmen der 50er und 60er beliebt waren, ähnelt. Er wollte extra so einen Typen nehmen. Ja. Er hat eine Frisur wie Clooney damals gehabt hätte. Aber mir fallen jetzt die Namen nicht ein, ich kenne mich da wirklich aus.
Ja, es waren doch ja keine so großen Stars. Es gibt jetzt gerade diesen Film mit Nicole Kidman, der für den Oscar nominiert wurde, spielt sie Lucille Ball, und deren Ehemann ist genau diese Art von Latino, Bo. Ja, genau. Und bei dem wäre auch natürlich eine denkbare Besetzung, und die andere wäre, sag schnell, das Kartell, der Schurke in das Kartell, Benicio del Toro. Benicio del Toro, der mittlerweile etwas zu alt ist für eine solche Rolle. Isaac ist ja noch gar nicht sehr alt. Aber er spielt das, spielt diesen einsamsten Mann, und er ist wieder Gottes einsamster Mann, sehr eindrucksvoll. Es ist jemand, der verfolgt wird von seiner Vergangenheit als Soldat in Abu Ghraib, wo er auf den Vorgesetzten Willem Dafoe traf, der ihm sagte, du hast es in dir, nach kurzer Zeit, du hast es in dir. Und er wurde dann zur Folter herangezogen, und er hat das willig exekutiert, kam später dafür ins Gefängnis, anders als die Vorgesetzte, anders als Willem Dafoe, war in den USA, ich glaube, 8 Jahre im Gefängnis. Und so beginnt der Film, diese Gefängniszelle, also das Grau und das Blau sind darin schon angelegt. Die Einsamkeit dieses Mannes, der wie oft bei Schrader aus dem Off erzählt, sogar der Taxi-Driver erzählt aus dem Off, er schreibt für Tagebuch, und der liest Marc Aurel, die Meditation von Marc Aurel. So, das ist
gut, dass er zu Ende gelesen hat.
Ja, er hat vorher noch nie ein Buch gelesen, genau. Und jetzt liest er Marc Aurel. Man sieht aber nicht diesen ganzen Läuterungsprozess, sondern das wird behauptet, wird angedeutet, er kommt aus dem Gefängnis, er wird Kartenspieler, Pokerspieler, ähnlich wie in Scorseses Die Farbe des Geldes, ein Film, der zum Vergleich schon herangezogen wird. Das ist auch sehr augenfällig, ähnlich wie in Die Farbe des Geldes, wird kurz das Pokerspiel erklärt, wie das ist mit dem Wagen, aus dem dann die Karten gezogen werden, wie die Werte der Karten sind.
Ist denn das Spiel als Allegorie auf das Leben? Also wie funktioniert das? Ich finde, das ergibt hier teilweise ein bisschen Sinn. Ne? Er sagt irgendwie, ich habe mir das notiert, Blackjack beruht auf abhängigen Ereignissen. Ja. Die Vergangenheit beeinflusst die zukünftige Wahrscheinlichkeit. Damit soll ja angedeutet werden, dass er selber auch eine bestimmte, ich will nicht sagen, Determinismus durchmacht, aber das ist doch zum bestimmten Ergebnis führt bei ihm. Also wie schätzt du das ein? Also muss immer das Spiel, so wie bei Farbe des Geldes es ja auch der Fall ist, muss es eigentlich immer so das klassische Sinnbild sein für die eigene Charakterentwicklung?
Ja, das ist vielleicht eine allzu offenkundige Metapher, wie das Billardspiel die Metapher in Farbe des Geldes ist. Ne? Und man würde ja auch sagen, dass die Perfektion des Billardspiels oder das Billardspiel schlechthin da kein Sinnbild für das Leben ist. Ne? Die Poker-Metapher wurde schon öfter angewandt, berühmt Cincinnati Kid mit Steve McQueen, wo der Spieler, der brillante Spieler McQueen am Ende scheitert. Ne? Und hier wird es auch herbeigezogen. Es wird vor allem eines erklärt, dass man abschätzen muss, was noch im Wagen, also was noch vorhanden ist an Karten, dass man das zählen muss, die Werte zusammenrechnen, und dann muss man eine Wette darauf eingehen, was noch im Wagen ist oder was der Geber dann ausgibt und was man dann bekommt und ob man dann gewinnt oder vielmehr, wie viel man setzt auf das Blatt, das man hat. Ne? Und William Tillich, wird zum professionellen Pokerspieler und wird von einer schwarzen, mysteriösen Frau angesprochen, die ein Gespräch mit ihm beginnt, gespielt von Tiffany Haddish, mit der so etwas wie eine romantische Verbindung eingeht. Die will ihn dazu überreden, professionell auch in dem Sinne zu werden, als er einen Sponsor braucht oder einer Vereinigung beitritt für den professionellen Pokerspieler, woraufhin er freilich einen Teil seines Gewinns abgeben muss. Er erklärt ihr dann, was der Nachteil ist, dass man nämlich, wenn man Schulden macht, die immer zurückzahlen muss und dass die immer angerechnet werden auf künftige Gewinne. Und er spielt lieber anonym und er spielt lieber allein.
Das ist übrigens komisch, weil normalerweise musst du dem Sponsor ja nicht zurückzahlen.
Ja.
Also ich kenne das jetzt beim Poker jetzt nicht, aber es ist ja sehr, sehr bekannt, was Formel 1 angeht zum Beispiel oder generell beim Motorsport. Da kommt der Sponsor eigentlich immer für dich auf. Vielleicht ist es beim Poker ja anders. Ne? Wenn man wirklich den Verlust letzten Endes dann nachzahlen muss, ne? Also praktisch so ein bisschen diesen Vorschuss dann eigentlich erhält. Also das hat mich nur so ein bisschen gewundert. Mhm. Sie stellt ja auch sehr, sehr niedliche Fragen. Ne? Sie fragt ihn, hast du schon mal eine erleuchtete Stadt gesehen?
Ja.
Und dann sagt er, ja,
ja,
in Flammen. Also der Krieg ist eigentlich immer bei ihm.
Ja, der Krieg ist bei ihm geblieben. Und jetzt ist eine typische Schwäderkonstruktion. Er lernt einen jungen Mann kennen, den er protegiert, gespielt von Ty Sheridan, so ein langhaariger, recht unauffälliger Bursche. Er recherchiert allerdings dessen Vergangenheit und bemerkt, dass er zwar studiert hat, aber abgebrochen hat, hat Schulden, hat sich einiges zu Schulden gekommen und er entdeckt auch, und das ist der Kern bei Schrader, dass der Junge ein problematisches Verhältnis zur Mutter hatte. Die Mutter hat selbst Schulden, hat den Kontakt abgebrochen. So. Und dann fast schon gegen Ende des Films spitzt es sich der zu, also beide besuchen, nehmen an Pokerrunden teil, genauso wie Paul Newman und Tom Cruise in Farbe des Geldes, reisen sie gemeinsam, machen sozusagen gemeinsame Sache, der etwas ältere und der junge Pokerspieler. Der eine unterstützt den anderen. Und das spitzt sich dann zu, bis in einem Hotelzimmer Oscar Isaac, Kirk, und zwar Kirk mit C, den Kirk aufs Bett wirft oder
dazwischengrätschen. Lass uns das als Spoilerbereich mal ankündigen. Weil jetzt geht es ja praktisch schon in das letzte Drittel des Films.
Ja.
Also wir erzählen jetzt was manche vielleicht nicht hören wollen, aber wenn man einen Film bespricht, muss man solche Sachen manchmal auch besprechen.
Ja.
Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Mhm. Für alle anderen heißt es vielleicht einfach kurz pausieren und dann, wenn ihr den Film gesehen habt, weiterhören.
Ja, also es kulminiert eigentlich darin, dass man denkt zunächst, will denn dieser Oscar Isaac, sein Protégé und sein jungen Freund, jetzt tatsächlich foltern? Das macht den Eindruck. Und habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Und man denkt, das wird jetzt ganz brutal. Bei Abu Ghraib hat er tatsächlich ungefähr diese Folter, von der man weiß, ausgeführt. Man sieht einige Fotos, so schlaglichtartig, wie Gefangene geknebelt wurden, wie ihnen die Gesichter verhängt wurden. Man kann sich auch sexuelle Spielarten vorstellen. Und das alles angeführt von dem brutalen Gordo, gespielt von Willem Dafoe. Und darauf läuft es am Ende natürlich zu. Es wird am Ende die Konfrontation des von William Tell, der von Gordo als Tillich bezeichnet, der kennt ihn nur als Tillich. Als er ihn am Ende wieder sieht, fragt er, wer bist du? Und dann, als er einmal falsch geraten hat, fällt ihm ein, Tillich. Und es ist Tillich, er kommt natürlich dann, das ist ein weiterer Spoiler, kommt natürlich, ja. Das ist das Finale, aber man kann sich dieses Finale natürlich vorstellen und es kommt genauso.
Na, ich kann es mir in der Ausführung aber nicht vorstellen. Also es ist sehr klug von Schrader gemacht, dass er jetzt keinen Zweikampf zeigt, sondern eher sich zurückzieht, also auch buchstäblich mit der Kamera zurückzieht aus dem, was zwischen diesen beiden Soldaten passiert und was sie sich antun. Aber anhand der Geräusche, die wir hören, wäre für mich nicht erkennbar, was die sich antun. Also das ist fast schon ähnlich der Folter, die man wahrscheinlich in Abu Ghraib auch erlebt. Foltern die beiden sich denn auch? Oskar Isaac, der mit seinen Verletzungen aus diesem Raum zurückkehrt, hat Verletzungen an Stellen, von denen man nicht denkt, dass man die haben muss. Also da scheint ja auch sozusagen an der Art des Schreien und Gestöhns auch eine gewisse Art von Foltermethode zwischen den beiden irgendwie ranzukommen. Wie so ein Spiel, das die irgendwie miteinander abgesprochen haben. Ich finde, der schönste Satz des Films und damit auch gleichzeitig auch der perverseste Satz des Films ist ja die Nachricht, die Oskar Isaac auf dem Handy bekommt mit dem Foto »Wish you were here«. Und das ist ja eigentlich eine Nachricht, die man ja eigentlich nur für schönen Orten schickt. Und Oskar Isaac geht ja auch davon aus, dass er zu seiner Mutter gefahren ist, sein Ziehsohn, ne? Und aber er schickt ihm ja, wie soll man sagen, also die qualvoll schönen Satz, Wish you were here, um eigentlich zu zeigen, dass es etwas Mieses zu feiern gibt. Es ist natürlich sehr, sehr tragisch, dass dieser Junge geglaubt hat, mit einer Druckluftpistole weit zu kommen. Ne? Denn es ist ja.
Mit der Druckluftpistole.
Naja, er wollte den Gordo ja umbringen mit einer Druckluftpistole. Das ist natürlich, nachdem er vorher schon Pläne gehabt hat, die Ketamin und Folter beinhaltet haben und Säure und gegen die Hodensäcke schlagen, natürlich vielleicht auch ein totales Zeichen von Planlosigkeit als der Verzweiflung, zu glauben, mit einer Druckluftpistole gegen so einen ehemaligen GI anzukommen.
Ja, ganz sicher nicht. Das gehört zu der Bizarrerie des Films, der das aber mit in einer Ruhe, fast einer. Also ähnlich Somnambul exekutiert wie etwa in American Gigolo den Niedergang Richard Gears, der erst allmählich erkennt, dass er das Spiel nicht gewinnen kann. American Gigolo wird vor allem in der letzten Szene gespiegelt, da Oscar Isaac im Gefängnis sitzt und es wird der Raum gezeigt mit der Trennscheibe, in den er geführt wird und es kommt Tiffany Haddish und besucht ihn und die Scheibe ist zwischen ihnen. Das spiegelt ganz genau den letzten Moment in American Gigolo. Ne? Wenn die sich, und das erinnert wiederum an E.T., wenn sie den einen Finger, jeweils einen Finger ausstrecken und ihr Finger hat sehr auffällige künstliche Fingernägel. Ne? Und diese Szene wird eingefroren, wird sehr lange eingefroren, länger als man es sich bei Martin Scorsese vorstellen könnte.
Mich hat der Film, glaube ich, nicht so sehr überzeugt wie dich. Ich glaube, man hätte die Rolle des Kirk ein wenig mehr ausleuchten müssen. Man hat ihn eigentlich nicht kennengelernt. Es ist eigentlich bis zum Ende auch nicht wirklich klar, ob er nicht einfach nur ein Schwindler sein könnte. Ne? Also es wird biografisch wenig von ihm erzählt. Es wird ein bisschen versucht, Tiefgang an ihm zu vollziehen, als er im Auto sitzt zusammen mit Tillich und sich weigert, in den Knast, in das Militärgefängnis zu gehen, zu gucken, wie es dort aussieht. Man kommt am Ende irgendwie nicht drum herum zu denken, dass es Geheimnisse in seinem Leben gibt, die er nicht erzählt oder dass er halt doch ein Schwindler sein könnte. Und ich kann Oscar Isaac abnehmen, dass er um diesen Sohn trauert und wütend wird, ne, und ihn rächen will, aber als Zuschauer habe ich mich Kirk nicht nahe gefühlt und die Bindung, die dann diese Wut rechtfertigt, die ist bei mir da nicht entstanden. Also da war er zu flach.
Ja. Also es ist möglich, aber es scheint eine recht beliebige Wahl zu sein. Man hat jemanden getroffen, den er irgendwie sympathisch war. Aber es könnte eigentlich irgendjemand sein. Aber vielleicht hängt das auch zusammen mit dem eigentlichen Motiv, mit dem religiösen Hintergrund, der von der Vergebung handelt. Einmal sagt Isaac aus dem Off, und zwar genau in dem Moment, da er dann endlich intim wird mit der Frau, die er schon lange begehrt, die ihn auch begehrt, da sagt er, dass jemand einem vergibt, das ist etwas so Erlösendes, fast als würde man sich selbst vergeben. Aber er kann sich selbst nicht vergeben. Also Schraders Vorstellung ist, dass dieser Mann sich Abu Ghraib nicht vergeben kann, auch nicht durch das Gefängnis, und dass er nur erlöst werden kann durch eine andere Frau, die freilich von dieser Last wahrscheinlich gar nichts weiß. Und er fühlt sich aber erlöst in den Armen dieser Frau. Noch eines zu dem Namen Tillich. Das ist natürlich ein Verweis auf den berühmten Religionsphilosophen Paul Tillich, der Exilant aus Deutschland, der in Chicago gelehrt hat, in Illinois. Es gibt sogar eine Büste in einem Park. Ein sehr berühmter Religionsphilosoph, Theologe, der ungefähr die Konzeptionen, mit denen Schrader sich ein Leben lang in seinen Drehbüchern und in seinen Filmen befasst, der diese Konzepte geschrieben hat. Ne? Ich habe nun auch nur einen kleinen Überblick über das Schaffen von Paul Tillich vorhin gelesen. Niemals ein Buch von Tillich. Ist 1965 gestorben, aber einer der berühmtesten evangelischen
Es ist
Theologen.
interessant, ich meine, Schrader war ja bekanntermaßen Kalvinist oder wurde so
Calvinist,
erzogen.
ja.
Und der ist, hat ja,
Ja.
wie er sagt, auch, wenn man jetzt um den glauben kann, mit 18 seinen ersten Kinofilm gesehen. Das war ja,
Ja.
deswegen war mir Hollywood ja auch ein anderer Mensch als Lucas oder Spielberg, die diese ganzen Serials da mitbekommen haben oder die Hammer-Filme oder die Monsterfilme, die kalten Kriegsmonsterfilme der späten 50er. All das hat Schrader übersprungen, weil er in der Kindheit die nicht gesehen hat, sondern ist sofort mit Altman eingestiegen und den französischen Filmern ja vor allen Dingen, war deswegen ja auch ganz anders beeinflusst. Aber gehört denn eigentlich dann in Bezug auf Tillich und seinen Calvinismus dieses Konzept der Vergebung oder der Nichtvergebung oder dem jüngsten Gericht, das man dann nur durch Gott erhalten kann, gehört das dann mit dazu?
Ja, der Buße eigentlich, ne? Also Oscar Isaac sucht ja hier eine Buße oder eine Wiedergutmachung, würde man im Profan sagen, indem er sich dieses Mündels annimmt. Ne? Während er ja, während, indem er sich an Gordo am Ende rächt und seinem Mündel das Geld gibt, also er gibt ihm Geld für die Studiengebühr und das, was er alles noch braucht, um zu Ende zu studieren, für seine Mutter und so, wirft ihm die Bündel in einem Hotelzimmer hin. Da glaubt er wahrscheinlich Vergebung zu finden oder so eine Art Ablasshandel, ne? Was am Ende nicht gelingt. Es gelingt möglicherweise, indem er verhaftet wird, ins Gefängnis kommt und da dann den Rest seines Lebens verbringt. Aber am Anfang sagt er, es ist erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich für das Leben im Gefängnis so gut geeignet
Ja,
wäre.
weil er da nichts hat. Er sagt ja, das ist auch der Grund, warum man nicht reich werden will, warum man zuerst sich gegen einen Sponsoren wehrt, weil er sagt, er möchte keine Lasten ansammeln. Und dann meint er natürlich eine Last natürlich zu viel Geld, weil das dann wahrscheinlich in Gefahr laufen würde, so zu einer Last zu werden wie seine eigene Vergangenheit. Ne? Wird praktisch der Reichtum auch mit dem Reichtum, dem negativen Reichtum der Vergangenheit auch einfach gleichgesetzt. Deswegen will er lieber luftig und leicht und nicht so schwer bleiben, damit er mit den Dingen besser umgehen kann. Auch hier ist wieder metaphorischer Zusammenhang halt zwischen dem negativen Einfluss, den Geld ausüben kann, mit dem, was er an der Vergangenheit her belastet. Ne? Das kann man so machen.
Er bleibt natürlich immer auf der Durchreise. Ne? Das ist ein Film der Aufbrüche, der Hotelzimmer, der Casinos, weniger der Reise. Der Film spielt im Wesentlichen in Mississippi, ist so da gedreht worden, dann Las Vegas, ohne dass es die Impressionen der Stadt gibt. Ne?
Ja, es gibt ja die bedeutende Szene mit dem Kaffee. Echt auch ein guter Dialog, als er in diesem Hotel eincheckt und die Frau sagt, möchten Sie einen Kaffee noch haben? Und da fragt er so, von wann ist der denn? Und dann sagt sie, der ist von heute Morgen. Dann guckt er sich den Kaffee an und sagt, nein, danke. Also ist auch wirklich gut geschrieben, dass man einfach so auch mal antwortet und fragt, von welcher Uhrzeit eigentlich der Kaffee gemacht wurde. Aber auch das soll ja dafür stehen, dass er nichts zu sich nehmen möchte, was zu alt ist und zu lange steht und damit zu schwer wird. Das ist eine ganz tolle Szene, finde ich.
Ich weiß gar nicht, sagt er, I'm fine oder er sagt nicht no thanks.
Das
Er
weiß
sagt,
ich
I'm
nicht.
fine.
Ach so,
Er
ja.
sagt dann, I'm
Okay.
fine. Er überlegt, er guckt, schaut sich die Kanne an, der Zuschauer sieht die Kanne, dann der Blick zurück auf Isaac und er weiß sofort, diesen Kaffee wird er nicht nehmen, der am Morgen gekocht wurde. Übrigens habe ich mir die Szene auch gemerkt, ist ziemlich zu Beginn des Films, aber da dachte ich schon, das ist eine Szene, die man sich merken muss. Es ist ähnlich wie die Aspirin-Tablette in Taxi Driver, die immer und immer wieder, obwohl sie dramaturgisch gar nicht von großer Bedeutung ist, in Taxi Driver, immer wieder wird gesagt, die Szene, wie die Aspirin-Tablette in das Wasser fällt und aufsprudelt, hat ansonsten keine Bedeutung. Es ist in einem Diner, wo die Taxifahrer sich
Man lernt sie
treffen.
sich
Und
einfach.
hier, ja,
Die
und hier ist
Tonspur ist auch
auch,
sehr
ja,
ähnlich.
weil man sich das so gut vorstellen kann. Man kommt in ein Motel, es ist schon mittags, Und die Frau fragt einen sehr freundlich, möchten Sie einen Kaffee? Und man weiß, das ist kein Kaffeeautomat und keine Cappuccino-Maschine oder eine italienische oder eine schweizerische Kaffeemaschine, sondern das ist so ein Kaffee, der aufgebrüht wurde, wahrscheinlich am Morgen, und der den ganzen Tag auf der Wärmeplatte.
Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich so eine Methode der Blickführung zwischen Taxi-Driver und dem Card-Counter. Als William Tell beschließt, Defoe zu bestrafen, sieht man ihn, wie er in den Spiegel schaut. Und man sieht nur die Augen in dem Spiegel. Und der Taxi-Driver Travis Bickle ist am Ende auch, als er Cybill Shepherd sich ins Auto nimmt, auch eine Szene, über die manche halt diskutieren, ob sie nicht nur ein Traum ist, der stattfindet, als sie am Ende sich nochmal ziehen ins Taxi setzt, sieht man ja auch den Taxi-Driver für einen kurzen Moment in den Rückspiegel blicken und so ein Surren und so ein Heranzoomen, das so eine Manie zum Ausdruck bringen soll. Diese Kameramethode wird hier zwar nicht gezeigt, aber es wird stark auf die Augen fokussiert, als könnte man durch diese Methode der Blickführung halt auch den Wahnsinn in Tells Augen sehen. Das ist auch eine Gemeinsamkeit, die beide Filme haben.
Ja, die Augen, Isaacs Augen sind hier sehr intensiv zu sehen und der düstere, stechende Blick steht sogar schon bei Wikipedia, habe ich vorhin gelesen, der Haifischblick.
Der Haifischblick. Ja. Ja, man muss über Oscar Isaac wirklich mal sagen, wenn man sich mal seine letzten drei großen Rollen ansieht, also zum Beispiel, wenn man mal diese anfängt, diese, dann die als Herzog Leto in Dune und dann die als Poe Dameron im letzten Star Wars Film, wie einsatzstark, wie unterschiedlich er auch spielen kann. Also man darf jetzt ja, ich rede immer gerne in Superlativen, ich habe es zuletzt bei Robert Pattinson auch gemacht, aber wie beeindruckend doch dieser Schauspieler Oscar Isaac ist, wenn man bedenkt, dass sein Durchbruch in der Rolle dieses Folk-Hipsters, ne, in Inside Llewyn Davis halt stattfand und welche verschiedenen Rollen in Most Wanted Year und was er danach noch alles gemacht hat, und er geht derartig in den Rollen auf, dass man eigentlich denken sollte, er kann nur diese eine Rolle spielen, dann wird man jedes Mal überrascht, wie eine andere Haut überziehen würde, wie gut er doch ist, sich hineinzufühlen in andere Figuren. Es ist erstaunlich, wie wenig dekoriert er eigentlich bislang ist.
Wir fordern endlich Auszeichnungen, die höchste Auszeichnung sogar für Oscar Isaac.
Ich kann ansonsten auch nur empfehlen, Paul Schrader auf Facebook zu folgen. Also es gibt auch keine Zulassungsbeschränkung, man kann ihm da einfach followen. Die Produzenten, er ist einer der wenigen bekannten Regisseure, der auf Facebook aktiv ist und fast jeden Tag was schreibt. Ja. Und es gibt die Anekdote, auf so einem Stimmen weiß ich nicht, dass die Produzenten, diese 20 Executive-Produzenten vielleicht von Card Counter, ihn drum gebeten haben, während der Promotion-Phase für den Film sich zurückzuhalten auf Facebook, weil er dann nämlich sehr stark politisiert. Er ist tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, also er redet eigentlich nie über seine eigenen Filme, aber er redet viel über Cancel Culture dort und über Woke-Kultur und was verboten wird. Er ist natürlich ein Gegner der Cancel Culture und der Woke-Kultur. Also ich kann das natürlich jedem empfehlen, regelmäßig auf seine Seite zu gehen. Manchmal antwortet er auch auf Kommentare, auf meinen hat er noch nie geantwortet, aber man kann theoretisch dann mit ihm auch diskutieren.
Ja, er ist ein Radikalist. Ich habe schon einige längere Aufsätze oder Anstöße zu Diskursen gelesen, meistens die Vergangenheit betreffend. Hier ist natürlich auch Abu Ghraib, viele Jahre nachdem es vorgefallen ist, eigentlich der Schlüssel. Man könnte vielleicht sagen, möglicherweise ist es auch eher der Anlass, oder er hat etwas gesucht, das stark genug ist, um diesen Schuldkomplex und um Schuld, Sühne und Buße zu zeigen. Ne? Es braucht natürlich einen sehr starken Auslöser, wie beim Taxi Driver im Vietnamkrieg. Ne? Also selbst wenn es ja etwa ein MacGuffin ist und etwas unseriös konstruiert, ist es doch ein echter Schrader, der sich mit religiöser Schuld auseinandersetzt.
Wieso hat er, was glaubst du, wieso hat er beim Taxi Driver, was ja auch albern gewesen wäre, aber die Versuchung hat ja nahegelegen, wieso hat er da keine Flashbacks aus Vietnam gezeigt? Weil es zu blöd gewesen wäre vielleicht. Ne? Ich meine, bei Abu Ghraib, es ist ja auch so, er zeigt alles aus so einer Fischaugenperspektive.
Ja. Ne?
Und also auch verfremdet. Aber selbst wenn du davon träumst, von den Horrorerlebnissen, die du berichten hast, siehst du es ja eigentlich nicht in der Fischaugenperspektive.
Ja, ich glaube, bei Vietnam war das Trauma sozusagen schon eingeschrieben. Jeder konnte sich vorstellen, das ist ja auch eine Stärke des Films, dass nirgendwo zu sehen ist, was genau Travis Bickle erlebt, was ja auch egal ist, da ja erkennbar ist, dass dieser Mann beschädigt ist. Bei Oscar Isaac sieht man es nicht und es weiß auch nicht jeder, glaube ich, was Abu Ghraib war. Und das wird kurz noch einmal gezeigt, aber nicht in der Drastik, wie wir es kennen von jenen Fotos aus Abu Ghraib. Ne? Also es wird nur angedeutet, man hört nur drei Anweisungen von Willem Dafoe. Das ist sehr, sehr kurz gehalten. Man muss Willem Dafoe glauben und er hat natürlich wie üblich seine martialische, bizarre Ausstrahlung, raunzende Stimme, ne? Dass er genau der Dämon ist, der sagt, so, jetzt bist du hier und jetzt wollen wir mal sehen, was wir mit den Typen anfangen. So, und dann sieht man kurz die Zelle und dann die Gefangenen und dann weiß man, wenn man jemals etwas davon gehört hat, was hier gemeint ist. Ne? Aber ich glaube, es ist wirklich der Vorwand für einen schwedischen Theologiefilm, den er eigentlich sogar mit dem Exorzisten-Prequel, den er eigentlich jedes Mal gedreht hat. Aber dieser Film, wie auch Light Sleeper, ist nochmal eine überzeugende Variation dieses Motivs mit den Einschränkungen, die du sagst. Aber wer sich für später jetzt Steven Gätjen-Satz, wer sich überhaupt für Filme von Paul Schrader interessiert, der wird den Kartenzähler lieben und ihn auch noch einmal sehen.
Also weißt du was, das machen wir jetzt im Running Gag. Ich werde ihm jetzt ab jetzt in jeder Folge einen Steven Gätjen-Satz aufschreiben, den ich am Ende aufsage. Das mache ich. Verspreche ich.
Gut.
Ja, gut.
Dann bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.